So, recht herzlich willkommen. Den einen oder anderen habe ich schon begrüßt heute. Zu dem Thema, wie kommt mein Lied ins Radio? Und ich habe mir das so vorgestellt, habe nichts dabei, keine Präsentation und so weiter. Ich werde euch erst ein bisschen was erzählen und dann haben wir noch so eine halbe Stunde für eure Fragen. Ich denke, so ist es am einfachsten, weil dann sehen wir ja, ob das, was ich erzähle, vielleicht schon die Fragen beantwortet oder was. Markus Kohl ist mein Name. Ich bin eigentlich Fliesenlegermeister. Ich bin gar kein Musiker, mache Musik aber seit 40 Jahren als zweites Standbein. Und das hat sich halt sehr entwickelt über Verlag und Label. Ich mache Produktionen. Der Danny Hagelgans ist einer von meinen Musikern, mit dem ich sehr gerne zusammen spiele. Wir haben mehrere Bandformationen für die Worship Family oder für Sing Dein Lied. Das ist eine Liederreihe, die ich mit Lukas D'Annunzio zusammen mache. Eine Art Fortführung von Feiert Jesus sozusagen. Und schreibe selber Lieder und singe und spiele Klavier und mache Aufnahmen und helfe auch anderen Menschen, die Musik zu verlegen oder digital zu verbreiten und so weiter. Und was ganz neu ist, dass ich jetzt beim ERF in Wetzlar, ERF Plus, in der Musikredaktion mithelfe, ehrenamtlich den Sender neu, ein bisschen neuer aufzustellen, die Musik aufzufrischen. Und da ist natürlich immer wieder die Frage, ja, wie kriege ich mein Lied ins Radio und wie funktioniert das mit Label und Verlag? Also das eine ist, erstmal zu klären, für was braucht man überhaupt einen Verlag, weil ganz viele heute meinen, das kann ich doch alle selber machen. Die Verlage, die nehmen mich nur aus. Man hört also sehr viele Horrorstories von berühmten Menschen, die später die Verlage verklagen, weil sie ihre Verlagsrechte zurückhaben wollen und eben da geht es um viel Geld. Und da muss man sagen, ja, das stimmt, in der Welt passiert es öfter, dass eben Künstler auf einmal berühmt werden, sehr viele CDs verkaufen oder Platten verkaufen oder ganz viele Streams erzeugen und die Verlage dann viel Geld verdienen und die Künstler meistens benachteiligt sind, weil die Verträge einfach schlecht abgeschlossen sind. Mit der Intention, wir wollen diesen Mensch betrügen als Verlag, also Labels. Das haben die in der Vergangenheit so gemacht, wo die ganz bewusst reinschreiben, ohne dass sie es groß merken, du kriegst halt am Ende 1% vom Erlös und da freut er sich, ja, ich habe einen Plattenvertrag, ich werde jetzt berühmt und merkt aber am Ende, dass nichts dabei rumkommt. So, das gibt's. Ich sag mal so, in der christlichen Szene ist das so eher nett, kann man so sagen, dass das da so nett vorkommt oder auch nicht vorkommen soll. Wir sagen, oder ich sage mal so, als Verlag ist meine Aufgabe, Menschen zu helfen, die Sachen professionell zu verbreiten, weil die meisten nicht wissen, wo sie anfangen sollen und wie es geht. So, und ein Beispiel ist zum Beispiel jetzt, ich habe jetzt ein Lied geschrieben, was mache ich damit? So, und dann kommt halt jemand zu mir und sagt so, ich habe das Lied jetzt. So, und da ist mein erster Schritt, das Lied zu prüfen auf die Qualität. So, und dann ist die Frage, wie weit geht derjenige mit, wenn ich sage, hör mal zu, das musst du jetzt vielleicht nochmal neu abmischen, weil das nicht ganz stimmt, weil das nicht ganz stimmig ist, weil das nicht den üblichen Hörgewohnheiten entspricht oder weil die Vocals nicht sauber aufgenommen sind, nicht editiert sind, nicht gepitcht sind. Und ich rede nicht von Autotune, habe ich nicht, aber ich mache ein Editieren der Stimme optisch und händisch. Das heißt, ich höre und sehe am Bildschirm, wo die Stimme gesungen hat und ob der Ton getroffen ist oder nicht und ändere dann eben den Ton so hin, dass es am Ende passt und stimmt. So, das heißt, jetzt gibt es halt Leute, die sagen, ja, das ist ja Betrügen, das ist ja gar nicht die echte Stimme. Und dann muss man halt sagen, ja, aber es gibt keinen Mensch auf dieser Welt, der jeden Ton im Tune singt und so genau den Ton trifft. Das gibt es nicht. Selbst die besten Sänger, vielleicht war Michael Jackson ein Ausnahmeathlet, aber der musste dann auch vielleicht die eine oder andere Gesangsspur 2-3 Mal singen, bis es am Ende gepasst hat. So. Und es gibt heute keine professionelle Produktion, die nicht in der Tonhöhe editiert ist. Alles, was man im Fernsehen sieht, ob das Voice of Germany ist, ob das Sing Mein Song ist, ob das Sendungen sind, die sind alle nachbearbeitet, die sind alle editiert, sodass es sauber klingt für den Endverbraucher. Und das, was im Radio läuft, genauso. Ist alles editiert, ist alles behandelt. Punkt, ist so. So, und deswegen versuche ich auch jetzt bei dem ERF das beizubringen, dass die Sachen, die sie spielen, die alt sind, deswegen schlecht klingen, weil sie halt schlecht gemischt sind, schlecht editiert sind oder nicht richtig editiert sind. So, das ist immer erst die Grundvoraussetzung für meine Verlagsarbeit, ein professionelles Produkt zu haben und zu entwickeln. hatte ich gerade letztens mit einem Duo in der christlichen Musikerszene. Die haben einen Song gemacht, wollten sich für ESC bewerben. Und dann habe ich gesagt, ihr könnt euch so nett mit diesem Song bewerben beim ESC. Das muss nochmal neu aufgenommen werden, nochmal editiert werden. So, und dann habe ich denen die Stimme editiert und wieder zurückgegeben und dass der Song eben sauber klingt. So, das ist das Erste. Als Verlag melde ich die Lieder bei der GEMA an und registriere die Songs, gebe den Liedern die notwendigen Nummern, die sie brauchen, ISRC-Code und das, was halt benötigt wird, dann auch, um es später im Radio laufen zu lassen, weil man selber diese Sachen nicht hat, wie ein ISRC-Code, wie ein EAN-Nummer und Label-Code-Nummer und so weiter. Und dann geht's, wenn das Lied gut ist, zum Radio. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wenn man sagt, man macht säkulare Musik und will zum WDR und zu SWR und zu HR1 und keine Ahnung, diese normalen Radiostationen, gibt es ein spezielles System. Man konnte früher die Lieder dorthin schicken, das geht heute nicht mehr, sondern heute muss man über MPN, nennt sich Music Production Network, glaube ich, heißt es ausgeschrieben, ist eine Plattform im Internet, wo man sich anmelden muss, muss die Songs hochladen, dass es im MPN drin ist und die Radiostationen greifen auf dieses System zu und schauen, was da Neues gerade hochgeladen wurde. Ob das interessant ist für den Sender, je nach Redaktion, wie die belegt sind, schauen dann immer auf die Art nach neuen Titeln. So. Und jetzt finden aber täglich werden ja Tausende von neuen Songs produziert und hochgeladen. Man kann sagen, es wird nicht möglich sein, dass dann genau dieses Lied bei diesem Radiosender landet, außer man hat einen Radiopromoter. Muss man bezahlen, also für ein Lied in MPN zu bringen und über Radiopromotion promoten zu lassen, hat man nochmal 2.000 bis 3.000 Euro Kosten für ein Lied, was in dieses System reingeht und dann vom Radiopromoter promotet wird. Das heißt, der Radiopromoter geht zur Redaktion hin vom WDR und sagt, hört mal zu, habt ihr das schon gesehen? Mein neues Lied ist in MPN drin. Wie heißt denn das? Ah, das ist hier The Night is Blue. Einfach eine Fantasie. Ah ja, okay, das hören wir uns mal an. So, und dann geht er 14 Tage später wieder hin, wenn Redaktionssitzung ist, und sagt, und habt ihr das Lied angehört? Ja, wir haben es angehört. Ja, es ist ganz gut, wir nehmen es mit rein. So, und das ist die Arbeit des Radiopromoters, dafür zu sorgen, dass der Song tatsächlich dann auch im Radio gespielt wird, weil es ganz viel Geld dafür gibt, wenn das Lied im Radio läuft. Beim christlichen Sender ERF und auch Radio Horeb ist das nicht so. Der ERF arbeitet nicht mit dem MPN, sondern beim ERF gibt es einfach eine E-Mail-Adresse, musikredaktion@erf. Dort schickt man eine E-Mail hin und sagt, ich bewerbe mich hiermit, ich habe ein neues Lied, könnte was für euch sein. Da reicht auch schon eine MP3, die da dranhängt. Und dann gibt es Musikredaktion Hans Wagner oder Tobias Schuffenhauer im Sender. Und ich bin jetzt auch da mit dabei und höre mir die Sachen an. Das heißt, der es bekommt, schickt mir das und sagt, hör mal rein, was machen wir damit? Ist das geeignet, ja oder nein? Also ich bin dann eher so das technische Ohr für den Sender zu sagen, ja, der Song ist gut aufgenommen, der Song klingt gut, der ist editiert, die Vocals sind sauber. Von der technischen Seite her habe ich keine Einsprüche. Ihr entscheidet, lieber Hans und lieber Tobias, ob ihr den Song wollt, inhaltlich, vom Stil, passt der zum Sender, passt der vom Text her, passt der von der Stimmung. Da kann ich dann vielleicht noch meine Meinung dazu äußern, aber ich bin nicht der, der es am Ende entscheidet. Also das sind die Unterschiede zwischen ERF und auch bei Radio Horeb. Das sind ja die zwei stärksten christlichen Sender. Radio Horeb ist ein katholischer Sender. ERF ist eher evangeliumslastig, also evangelisch orientiert. Und da sind die Unterschiede. Also das muss man einfach wissen. Normalerweise, wir sind ja hier in einer christlichen Gemeinde, gehe ich jetzt mal davon aus, wir schreiben Worship-Lieder, dann geht es um ERF. Aber das andere muss sich halt schon erklären, wie das im normalen Radio funktioniert, über das MPN mit Radio Promotion, so, wen das interessiert. Was es noch gibt, außer dem Verlag, also Verlage haben eine Historie von etwa 100 Jahren, 200 Jahren, seit eben Musikinstrumente für die Menschheit erreichbar sind, dass es Klaviere gibt, dass es Gitarren gibt, haben die Leute ja früher keine Schallplattenspieler gehabt, sondern die haben sich Musiknoten gekauft und haben diese Noten zu Hause gespielt und musiziert. So, das ist der Ursprung eines Verlages. Verlag hat Noten hergestellt, hat sich von Künstlern Stücke Und der Verlag genommen, hat die Noten produziert, hat diesen Autoren eine Vergütung dafür gegeben und hat diese Noten verkauft. Das ist die ursprüngliche Aufgabe eines Verlages. Es gibt dann noch Labels. Was ist ein Label? Fragezeichen, Label sind Hersteller von Tonträgern. Es hat also mit dem Verlag erstmal nichts zu tun. Ein Label ist eine Firma, die sagt, da gibt es Musik, da gibt es ein schönes Musikstück. Wir nehmen uns jetzt eine Band oder die Band ist schon da, hat schon die Aufnahme gebracht und das Label produziert jetzt Schallplatten, produziert CDs oder heute produziert einen Song, der dann digital veröffentlicht wird auf Spotify, YouTube und so weiter. Das ist Labelarbeit. Es gibt viele Verlage, Labels, die eine Firma sind. Bei mir ist es so. Ich habe also einen Verlag und ein Label, beides angemeldet, aber es ist eine Firma unter einem Dach. So, das heißt, ich muss jetzt, wenn der Danny ein Lied schreibt, mache ich mit dem Danny einen Verlagsvertrag, der dieses Urheberrecht abdeckt. Und dann gibt es die Aufnahme, die ich dann als Label herstelle. Das ist dann Leistungsschutzrecht, ist dann die andere Kategorie. Aber in dem Sinn bin ich eine Firma, die dann beides macht. Es wird halt immer dann schwer, wenn Leute meinen, alles selber machen zu wollen, weil sie dann eben an irgendeinem Punkt hängen bleiben, wo sie dann eben nicht weiterkommen und nicht wissen, wie funktioniert das jetzt, was muss ich jetzt machen, wie melde ich das jetzt an. Und dafür gibt es halt professionelle Firmen, wie eben Verlage und Labels. Bekannt ist SCM Hensler, Gerd Mädchen, das sind die großen Häuser, die großen Verlage, die das schon jahrelang machen. Ich bin ja nur ein Ein-Mann-Betrieb, der das aber auch jetzt schon seit 40 Jahren macht. Also ich mache seit 40 Jahren Musik. Mein Verlag ist von 1992, habe ich ihn gegründet. Und seitdem bin ich halt in diesem Metier drin, aber das läuft halt eben nur so nebenbei mit. Aber es ist halt trotzdem jetzt gewachsen, keine Ahnung, auf 300 Songs, die ich im Verlag habe, 200 Lieder ungefähr, die ich selber geschrieben habe davon. Und meine Lieder sind auf 40 CDs verteilt und sind bei Feiert Jesus in Liederbüchern drin und auf Feiert Jesus CDs. Also es ist halt schon so, dass es halt mit der Zeit einfach wächst, ohne dass man das vorher will. Also ich habe das ja nicht angefangen, um damit reich und berühmt zu werden, so wie es vorhin beim Lukas gesagt hat, ja Lukas, sag mal, wie wird man reich und berühmt? Sondern das entsteht halt einfach. So, das kann man nicht planen, das kann man nicht vorhersagen und sehen. Und ich rate auch jedem heutzutage, hab einen Beruf, mit dem du Geld verdienst und mach die Musik nebenbei, so lange, bis du reich und berühmt bist durch die Musik. Dann kannst du das andere aufhören. Aber nicht meinen und träumen, ah, ich habe jetzt Musik studiert, die haben gesagt, es ist gut und damit lege ich jetzt alles dahin, alles da rein in die Musik. Gott hat mir das gezeigt und gesagt und ich werde jetzt berühmt mit der Musik. So, und das wird meistens so nicht funktionieren. Also gibt es ganz berühmte Beispiele aus der christlichen Szene, die nach 10 Jahren alles wieder aufgegeben haben, die heute im Lehrberuf sind, die sagen, ich hatte einen Plattenvertrag bei Sony, hat alles nicht funktioniert, einen Haufen Geld verloren auch dabei und haben ihre Musikkarriere, ihre professionelle Karriere an den Nagel gehängt, weil sie merken, es geht heute nicht mehr. Die Zeiten haben sich geändert, man kann mit Musik heute kein Geld verdienen. Es gibt nur noch ein paar wenige, die davon leben können. Das sind halt die großen Namen, die bei großen Labels und Majors unter Vertrag sind. Und es ist am Ende ein blödes System. Wenn man nicht zu Sony, nicht zu Warner und Universal gehört, ist es für alle, für 99% der restlichen Musiker ein Riesenproblem, weil diese großen Firmen sich an diesen Töpfen bedienen und am Ende für uns Normalos nichts mehr übrig bleibt. Und das ist einfach doof und schade. Die beste Einnahmequelle bei mir ist Radio und Fernsehen. Das heißt, wir produzieren auch für Bibel-TV. Danny war da auch schon dabei, dass wir eben eine Idee haben. Oder wir haben zum Beispiel haben wir zusammen ein Weihnachtsalbum gemacht mit Mal angenommen. Die Band kennt ihr vielleicht. Peter Seider aus Kleinwallstadt, seine Band. Danny ist der Bassist. Ist auch hier aus diesem Gemeindeumfeld, sage ich mal, auch bekannt. Und wir haben ein Weihnachtsalbum gemacht und dann habe ich zum Peter gesagt, ja Peter, was machen wir jetzt damit? Oh ja, was meinst du? Und ich habe gesagt, ah ja, komm, wir haben von dem Album ja jetzt schon 4 Videos, Musikvideos gemacht. Wir gehen damit ins Fernsehen. Und er so, ja, wie meinst du das, wie machen wir das? Ich sage, ganz einfach, wir nehmen diese 4 Videos, wir machen 2 Fernsehsendungen mit Andachten. Unser Johannes Schröder, der heute auf der Bühne war vorne, war unser Moderator. Der hat dann auch Andachten gehalten. Wir hatten Katja Zimmermann dabei und den Danny Harter. Die haben dann auch Andachten dazu gemacht. So haben wir die Andachten aufgenommen und haben diese Lieder mit diesen Andachten gemischt und haben 2 Sendungen von 25 Minuten mit dem ERF gemeinsam zu Bibel TV gebracht. Ein Jahr später, die nächste Idee, wo ich dann sage, ja komm, lasst uns reden, wie können wir das jetzt vermarkten und verarbeiten? Wir haben ja noch 8 Lieder, war der ERF dann bereit zu investieren und zu sagen, ja komm, wir machen mit euch noch weitere 4 Sendungen zu diesem Thema Weihnachten, weil das halt einfach gut ankommt. So. Wäre ich nicht Verlag und Label und hätte das nicht alles so aufgestellt, der Otto-Normal-Musiker, sage ich jetzt mal, hat es dann ganz schwer, so eine Idee umzusetzen, zum ERF zu gehen. Ja, ich möchte mal hier an die Tür klopfen, wollt ihr mit mir was machen? Eher nett wahrscheinlich, weil der ERF sagt ja, wir kennen dich gar nicht, wie arbeitest du, ist das professionell, wie ist das aufgestellt, was kommt da für ein Ergebnis bei raus? Weil ich halt schon lange Jahre mit denen Kontakt habe, ist das einfach Netzwerk, das ist eine Geschäftsverbindung in dem Sinn auch, wo dann ein Vertrauen besteht. So, und dann wissen die genau, okay, wenn jetzt ein Label kommt wie ich oder wie Gerd Medien oder SCM und hat einen Vorschlag und dann wissen die, ah ja, das ist was Gutes, das wird funktionieren. So, und deswegen ist es, sage ich immer, diese Meinung, ah ja, ich brauche keinen Verlag, ich brauche kein Label, kann ich alles selber machen? Ja, natürlich kann man alles selbst machen. Man kann heute seine Musik über Aggregatoren wie RecordJet und CD Baby und wie sie alle heißen, hochladen auf die Plattformen, das geht. Aber ob das dann erfolgreich sein wird und ob man damit am Ende nicht in eine Sackgasse stecken bleibt, das ist halt diese Frage. So, und sehr oft sehe ich halt an den Klickzahlen, wie oft wurde das Video geklickt, wie oft sind die Songs gestreamt, sieht man halt, dass derjenige halt auch keine Promotion dafür macht, nicht nochmal Geld in die Hand nimmt, keine anderen Ideen hat für die Verwertung. Weil es ist ja, wenn mir jemand den Auftrag gibt als Verlag, kümmere dich um meinen Song, muss ich versuchen, diesen Song zu verwerten. So, das heißt, einmal, okay, wir machen eine CD, wir laden den hoch, wir machen ein Video dazu, wir lassen uns eine Idee einfallen für eine Fernsehsendung, wir lassen uns einfallen, auf welches Sampler man das Lied noch bringen könnte, weil irgendjemand gerade ein Weihnachtsalbum macht, dann biete ich den Song an und sage immer zu, wir haben hier auch noch ein Weihnachtslied, willst du das nicht noch mit bei dir auf die CD nehmen? So, also das ist einfach, man muss dann eine Kreativität halt entwickeln und Ideen haben und überlegen, wie kriege ich den Song vertickert und verwertet. Und das ist die Arbeit von Verlagen und Labels. Und das ist halt für Musiker, die jetzt mal gerade ein Lied schreiben und das vielleicht auch noch einigermaßen produziert haben, etwas schwer, überhaupt da reinzukommen. Und das beste Beispiel ist, weil ich ja Fliesenlegermeister bin und eigentlich eine Fliesenfirma habe und Sachverständige, wenn ich sage, hast du schon mal Fliesen gelegt? Ja, ja, ich habe bei mir den Keller gefliest, so. Zu Hause. Dann sage ich, ja, okay, hast du jetzt auch ein Fliesengeschäft angemeldet deswegen? Ah, nee, wieso? Ah, ja, weil wenn du ja jetzt denkst, du machst jetzt Musik und du machst jetzt die Arbeit von einem Verlag und Label selber, das ist genauso, wie wenn du schon mal Fliesen gelegt hast und jetzt meinst, ah ja, jetzt habe ich ja mal Fliesen gelegt, jetzt melde ich ein Fliesengeschäft an und mache das jetzt professionell. Nee, das macht überhaupt keinen Sinn. So, weil ja alles fehlt, da fehlt ja die komplette Ausbildung, das komplette Know-how und das Werkzeug und keine Ahnung was. Das ist gut für zu Hause, der Keller, ja, aber das jetzt professionell umsetzen zu wollen, ist einfach nur ein Traum, so, was nicht funktionieren wird. Also, jetzt habe ich erklärt, was ist Verlag und Label, was ist die GEMA, haben wir vom Lukas vorhin schon, ich weiß nicht, ob ihr alle beim Lukas wart, ich glaube, nicht alle. Die GEMA ist eine Verwertungsgesellschaft für Musiker, für Autoren, Komponisten und Textdichter, die sagen, ich habe jetzt ein Lied gemacht und das Lied fliegt in der Welt rum. Das Lied wird in Gemeinden gespielt, das Lied ist im Radio, das Lied läuft im Fernsehen, das wird benutzt und gespielt und ich kann gar nicht mehr kontrollieren, wo mein Lied überall im Einsatz ist. Ich will aber dafür Geld haben, dass das benutzt wird, dieses Lied. Also man könnte sich rein theoretisch selber drum kümmern, könnte dann mit jeder Gemeinde und mit jedem Nutzer einen Vertrag ausbaldowern und sagen, hör mal zu, du willst mein Lied benutzen? Ja komm, dann gib mir 10 Euro oder gib mir 20 Euro und dann darfst du es haben, das Lied, zum Spielen und Benutzen. Und, oder man kann sagen, ich gebe einer Verwertungsgesellschaft den Auftrag, bitte kümmere du dich um dieses Thema, zu gucken, wo mein Lied benutzt wird und rumfliegt und sammle Geld ein und gib mir das Geld. Das ist die Aufgabe von Verwertungsgesellschaften wie GEMA, SWISA, AKM in Österreich zum Beispiel. Man kann sich entscheiden für eine dieser Verwertungsgesellschaften. Also ich bin zum Beispiel jetzt in der GEMA Mitglied, schon sehr lange. Und was letztens ging, war die Rechte der digitalen Verwertung zu kündigen in der GEMA und bin bei der SWISA in der Schweiz Mitglied geworden, um die digitalen Rechte der SWISA zu übertragen. Also ich sage der GEMA, kümmert ihr euch um die Verwertung Radio, Fernsehen, CD-Herstellung und so weiter. Und die SWISA, denen habe ich einen Auftrag gegeben, kümmert ihr euch um die Verwertung der Digitalrechte. Alles, was Spotify, YouTube, Amazon und so weiter betrifft. So, und dann kriege ich von der SWISA eine Abrechnung für die ganzen Streaming-Geschichte und von der GEMA die Abrechnung, wo meine Lieder im Radio gespielt wurden, im Fernsehen und so weiter. Es macht Sinn, wenn man noch kein GEMA-Mitglied ist, wir haben das vorhin schon besprochen, heute zu sagen, ich gehe nicht in die GEMA, ich gehe zur SWISA in die Schweiz und werde dort Mitglied. Sprachlich kein Problem, weil die ja Deutsch kommunizieren. Und es ist möglich, man kann als Deutscher bei der SWISA Mitglied werden, weil bei der SWISA es höhere Ausschüttungen gibt als bei der GEMA in Deutschland. So, also das heißt, für Musiker, für Komponisten, Autoren ist es schöner, bei der SWISA Mitglied zu sein, weil es etwas mehr Geld gibt als bei der GEMA, weil die einfach weniger abziehen oder die andere Systeme haben als die GEMA. So, also das ist diese Empfehlung, wenn ihr noch kein Mitglied seid von der Verwertungsgesellschaft und ihr habt es vor, dann geht besser zur SWISA in die Schweiz und werdet dort Mitglied. Der Lukas hat komplett alles gekündigt bei der GEMA und ist zur SWISA gegangen.
Ja. Muss ich als privater Musiker mich selber bei der GEMA anmelden oder läuft es über Verlag und Label?
Nee, du musst dich selber anmelden. Das hat mit dem Verlag erstmal nichts zu tun, weil der Verlag ist Mitglied bei einer Verwertungsgesellschaft für sein Repertoire und die Autoren sind selber Mitglied bei der Verwertungsgesellschaft ihrer Wahl und melden dort ihre Werke an. Weil du bist ja frei in deiner Entscheidung. Du kannst heute sagen, ich schreibe einen Song, den gebe ich zu SCM und morgen schreibe ich ein Lied, das gebe ich zu Gerd Mädchen und übermorgen schreibst du ein Lied, das gibst du mir als Verlag. So, das kannst du. Also ich habe Lieder bei SCM im Verlag, etwa 15 Songs, wo klar war, okay, die wollen wir jetzt haben für Feiert Jesus, dann kriegen die auch die Verlagsrechte, weil die kümmern sich ja dann um den Song. Dann habe ich Lieder bei Profil Mädchen, bei Günther Hensler, der sich für die Sing Dein Lied-Reihe zuständig ist. Also schreibe ich für Sing Dein Lied Lieder, gibst du dem Günther Hensler, der nimmt sie in Vertrag. So. Oder ich habe dann eigene Songs in meinem Verlag oder Lieder von anderen, die ich bei mir im Verlag habe, was dann mein Verlagsrepertoire ist. So hat man Freiheit, das selbst zu entscheiden. Du kannst auch sagen, der eine macht nichts mehr, ich kündige den Verlagsvertrag und gehe zu einem anderen Verlag. Du hast also immer die Hoheit als Autor, den Verlag auszuwählen. Bei Nicht-Erfolg, sage ich jetzt mal. Genau.
Ist man da nicht irgendwie zeitlich gebunden, dass man sagt, der Vertrag ist auf 10 Jahre ausgelegt oder so?
Normal ist er nicht zeitlich gebunden. Der ist unendlich, der Vertrag. Und solange der Verlag was macht, gibt es ja auch keinen Grund zu kündigen. Weil ja dann das alles funktioniert. Du hast den Auftrag gegeben, kümmere dich um mein Lied. Und die machen das und kümmern sich und du kriegst Geld dafür. So, und du, wenn du zum anderen Verlag gehst, gibt es nicht mehr Geld dafür, außer der andere Verlag ist besser und macht mehr. Das könnte dann sein. So, aber dann wäre das ein Kündigungsgrund zu sagen, hör mal zu, ich habe das Lied dir vor 2 Jahren gegeben, ich habe im Moment bloß 10 Euro bekommen in den 2 Jahren, was ist denn da los? Ah ja, wir haben jetzt nichts und wir konnten uns nicht drum kümmern und wir haben jetzt keine Produktion, wo wir das unterbringen. Und dann ist es eben dieser eben nicht ausgeführte Auftrag. Dann kannst du sagen, ja okay, dann muss ich jetzt kündigen, weil ihr macht nichts und ich gehe zu einer anderen. So, also diese Freiheit hast du.
Das klingt jetzt so, dass man diese Freiheit bei der GEMA nicht hat. Weil du erstmal gesagt hast, du hast nur deine digitalen Rechte umgezogen, Lukas hat alles umgezogen. Aber könnte man jetzt jährlich sagen, ah, ich wechsle vom GEMA zu den Schweizern,
ja,
im nächsten Jahr wieder zurück?
Ah, nee, das ist ja viel zu viel Aufwand. Das ist ja, ich habe als Autor 150, 200 Songs in der GEMA registriert. So, und jetzt muss ich diese ganzen Werke neu anmelden bei einem anderen. Das ist also eine Riesenarbeit. Also das macht keinen Sinn. Ich war einer von diesen Versuchsballons, wo wir vor 2-3 Jahren angefangen haben, diese Digitalrechte umzuziehen zur Swisa, weil man da einfach mehr bekommt. So, und das war eine Riesenarbeit, diese ganzen Lieder in Listen anzulegen, der Swisa zur Verfügung zu stellen. Ich meine, jetzt, das meiste ist schon bei der Swisa registriert. Also für mich wäre es jetzt einfach zu sagen, ich kündige jetzt den Rest auch noch bei der GEMA und gehe zur Swisa. Wäre in meinem Fall jetzt leicht. So, aber für andere, die halt schon viele Lieder drin haben, macht man den Schritt dann einmal. Also ich würde nicht, das ist nicht wie beim Stromanbieter, wo du halt alle halbe Jahr wechseln kannst. Oder ja, nee, ist nicht zu empfehlen. Ist zu viel Arbeit. Und noch dazu, als Verlag ist es auch nicht möglich. Ich kann nicht als Verlag sagen, ich ziehe jetzt um von der GEMA zur Swisa, weil meine Autoren, die mit dranhängen, das Hoheitsrecht haben. So, und wenn meine Autoren alle bei der GEMA Mitglied sind, kann ich nicht meine Verlagslieder zur Swisa ziehen, ohne deren Zustimmung. Das heißt, die müssen dann auch umziehen, weil anders funktioniert es nicht.
Ja. Zum Label zu gehen macht aber eigentlich dann nur Sinn, wenn ich als Musiker auch irgendwo bei der GEMA gemeldet bin. Also es würde ja für dich keinen Sinn machen, wenn du einen Musiker nimmst, der nicht irgendwo bei der GEMA ist.
Richtig? Nee, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, weil ich bin ja bei der GEMA gemeldet. Ich würde den Song bei der GEMA melden.
Und für den Musiker melden.
Ich melde sowieso, wenn das ist ja meine Aufgabe, ich melde die Songs an, wenn sie mir gebracht werden. Und sage dann auch, wie heißt du?
Dominik.
Ich sage dann, der Dominik hat den Song geschrieben und wenn du da noch nicht im System bist, wirst du durch meine Anmeldung neu angelegt und du bekommst eine Registriernummer. Das heißt, du bist noch nicht Mitglied der GEMA, aber du bist bei der GEMA registriert mit einer ID. Ja. Und dann wissen die genau, diese ID, das bist du und dann wird eventuell das Geld geparkt bei der GEMA, diese paar Cent, die du dann zu kriegen hast. So. Und wenn du dann irgendwann merkst, hey, jetzt habe ich aber 10 Songs schon über den Verlag gemeldet, dann wirst du irgendwann Mitglied der GEMA und dann kannst du sagen, hört mal zu, mein Repertoire ist dies und das. Und dann werden die sagen, ah ja, schön, dass Sie jetzt bei uns Mitglied sind. Wir haben ja hier noch Geld liegen von Ihnen, das bekommen Sie jetzt ausgezahlt. Das ist nur eine Variante. Ich hatte es schon gehabt, ich habe mehreren Leuten jetzt geholfen, Geld aus der GEMA zu bekommen. Ein Fall war die Steffi Neumann, das ist meine Sängerin, mit der ich schon jahrelang arbeite. Die hat jahrelang kein Geld von der GEMA gekriegt. Und die hat aber schon das zweite Album draußen gehabt. Und das läuft im Radio jeden Tag. Ich sagte, Steffi, was ist denn los? Ah, ich kriege von der GEMA nichts. Ja, wieso? Da habe ich gesagt, du musst doch eine Abrechnung bekommen. Nee, das hat mal ein Freund von mir gemacht und ich habe noch nichts, ich kriege da nichts. Die Post geht wahrscheinlich zu dem. So. Und dann kam raus, dass die GEMA aber zum Glück keine Auszahlungen gemacht hat, weil sie nicht wussten, wo sie es hinbezahlen sollen. Und dann habe ich die Vollmacht von ihr bekommen, habe das alles geklärt und dann war festgestellt, die postalische Abrechnung ging immer an den Bekannten. Der hat es wahrscheinlich in die Schublade gelegt. Und Geld wurde bei der GEMA geparkt. So, und dann hat sie auf einmal mit einem Schlag, wo die GEMA dann wusste, wo sie jetzt wohnt und wie ihre Kontoverbindung ist, hat sie ihre kompletten Tantiemen, und es waren ein paar tausend Euro, die sich dann über 5 bis 10 Jahre angesammelt hatten, hat sie mit einem Schlag das ganze Geld gekriegt. Und hat sich natürlich riesig gefreut, weil das hat das halbe Album finanziert, so ungefähr. Und der andere Fall war ein Amerikaner, der in Deutschland lebt, der bei einer christlichen Metal-Band war. Eric Clayton heißt er von der Band. Das weiß ich nicht mehr, egal. Eine ganz bekannte christliche Metal-Band. Den habe ich kennengelernt. Er sagte, kannst du mir helfen? Ich habe hier Konzerte gespielt, habe noch nie Geld bekommen. So, und dann habe ich das bei der GEMA gecheckt und habe gefragt, hier, der Eric Clayton hat da mit seiner Band in Deutschland mehrere Auftritte gehabt. Da haben die gesagt, ja, das Geld haben wir hier liegen. Wir wussten ja nicht, wo wir es hinschicken sollen. So, also dann habe ich ihn verknüpft mit der GEMA, hat seine Bankverbindung angegeben und hat dann auch ein paar tausend Euro nachträglich bekommen von der GEMA. Also so gibt es dann eben Fälle, die man klären kann, weil das ja, sagen wir mal, da sind die schon auch fair und ehrlich und lassen das nicht irgendwo verschwinden im großen Topf, sondern es wird registriert und hinterlegt auf den Autor. Und dann kann es auch später mal ausbezahlt werden.
Genau. Das heißt, das Label und du in dem Sinne willst dich dann auch kümmern um die ganze GEMA-Anmeldung-Geschichte und so weiter und so fort.
GEMA-Anmeldung von Songs, ja, aber Autoren müssen sich dann schon selber bei der GEMA melden, ja. Und auch dann einen Beitrag bezahlen. Es kostet ja 50 Euro im Jahr. Da muss man halt abwägen, wenn man ein Lied geschrieben hat, was so ein bisschen in Gemeinden gespielt wird, rentiert es vielleicht noch nicht die 50 Euro, weil man halt am Ende nur 10 Euro bekommt und muss dann 50 zahlen, dann ist es ein Minusgeschäft.
So, also. Das ist ja immer das Problem, wenn man halt so kleiner ist, sag ich jetzt mal, im christlichen Bereich, dass man halt immer abwägt, wo macht was Sinn. Ne?
Also genau.
Man findet ja auch dann mündlich irgendwelche Absprachen, dass man sagt, hier, pass auf, du verlegst ein Liederalbum von mir mit den Noten und ich kriege dafür 30 geschenkt von dir, die ich auf meinen Konzerten verkaufe. Dafür, also Deals gibt es ja auch.
Ja, klar.
Habe ich hier schon erlebt und dann fragt man sich halt immer, wo ist der Punkt, wo man sagt, ich investiere das jetzt da rein oder halt nicht. Kannst ja vielleicht auch mal so grob sagen, was kostet so eine Unterstützung von einem Label, wenn man jetzt als, keine Ahnung, ich kenne euch jetzt alle nicht, aber ich sage jetzt mal, wenn man so als christlicher Musiker, der jetzt nicht großartig Konzerte spielt, sondern einfach Lieder schreibt, bei Spotify mal das eine oder andere veröffentlicht, seine paar tausend Hörer hat im Monat, dass man sagt, okay, jetzt ist der Moment gekommen, was kostet so eine Unterstützung von dir, womit muss man rechnen dann, dass man sagt, okay, wie rechnest du das ab?
Das muss ja auch daran. Ja, das kostet gar nichts. Das kostet nichts.
Ja, weil bei Recordjet zahle ich auch eine gewisse Prozent,
ja.
Dass ich sage, okay, von dem Lied 10% gehen, also je nachdem, was man jetzt auswählt.
Nee, also ich ticke ja als Verlag und Label und möchte Repertoire haben. Ja. So, das heißt, wenn du mir einen Song gibst, du gibst mir die Verlagsrechte und damit den Auftrag, kümmere dich um mein Lied. So, mit diesem Auftrag bekomme ich automatisch einen Anteil der Erlöse. Du zahlst mir jetzt erstmal kein Geld. Okay. Sondern die GEMA sagt, okay, wir splitten 60% Autor, 40% Verlag von den GEMA-Erlösen. So, und bei Streaming ist es dann nochmal anders. Wenn ich als Label den Song hochlade, ist es ja mein Lied, sage ich jetzt mal, auch wenn du vielleicht die Aufnahme gemacht hast und bezahlt hast. Und dann mache ich einen Vertrag mit den Leuten, denen die Aufnahme gehört. Das heißt, du lieferst mir einen fertigen Song. Du hast vielleicht 2000 Euro ausgegeben dafür. Das Lied klingt gut. Ich bin davon überzeugt und lade das hoch. Wenn ich das hochlade, merkt Recordjet, das ist ein Song von Agape Records. Zwar stehst du dann vielleicht als Sänger und Autor drauf, aber erstmal ist es mein Lied. Das Geld landet bei mir. So, und dann mache ich einen Vertrag mit dir und sage, pass auf, du kriegst 90%. 10% behalte ich als Verwaltungsgebühr, als Labelgebühr und so weiter. Und dann kriegst du eben 90% von den Erlösen aus Streaming von mir ausbezahlt. Und so mache ich mit jedem Künstler. Ich habe dann Tabellen, wo ich genau weiß, wie die Beteiligungen aussehen. Mit dem Peters Band, mit seiner Band, habe ich dann den Deal, dass der Peter die Musikaufnahmen kostenlos macht und ich bezahle den ganzen anderen Kram, wie die Herstellung, wie die GEMA-Gebühr, wie die Promotion und so weiter und bezahle die Musiker. Weil der Peter sagt, ich will mich da gar nicht drum kümmern, um den ganzen Verwaltungsgedöns. Ich mache die Musik, ich nehme das auf und du bezahlst den ganzen Rest. So, und dann legt man zusammen und sagt, okay, was er gemacht hat, hat einen Wert von 6.000 Euro. Ausgegeben habe ich 5.000 Euro, haben wir also 11.000 Euro. Und so ist dann die Verteilung der Einnahmen. Das heißt, es wird dann am Ende, was reinkommt, nach diesem Schlüssel wieder ausgegeben und verteilt. So, also ich verlange jetzt kein Geld. Das heißt, wenn du mir den Auftrag gibst, heißt das nicht, du musst mir jetzt erst mal irgendwas geben im Vorfeld, so nicht.
Okay, das führt dann über die Erlöse dann der...
Genau.
Okay. Ist es denn so, dass die Verlage sich eigentlich inzwischen eher wünschen, fertig produzierte Lieder zu bekommen? Weil das ist ja der größte Kostenaufwand.
Genau, die wollen gar nicht mehr investieren. Ja. Also wenn du zu SCM oder Gerd Medien gehst, auch bekannte Leute, guter Freund von mir ist Sam Samba, mit dem ich auch Lieder schreibe. Und ich weiß von ihm, ich hatte ihm damals, wie er sein erstes Album gemacht hat, gesagt, du, lass es uns gemeinsam machen. Ah nee, ich gehe lieber zu Gerd Medien, die haben das größere Portfolio und größere, mehr Gewalt als du. Und ich sage, ja, hast recht, ich bin ja kleiner und habe lange nicht das Netzwerk wie Gerd Medien. Und dann am Schluss hat er dann erzählt, naja, es ist einfach so, dass die sehr wenig bezahlt haben und erst sehr viel investieren musste am Ende. Es war also nicht dieser klassische Label-Deal und Plattenvertrag wie früher. Vor 30 Jahren war es halt so, ein Label hat jemand entdeckt. Ich meine, nehmen wir jetzt mal Michael Jackson als banales Beispiel. So, es war klar, ein Quincy Jones hat die Jackson 5 gekannt, hat mit denen schon produziert und Quincy Jones hat gesagt, mit dir, Michael, mache ich jetzt groß. So, und dann gehen die zu, ich weiß nicht, ob das Sony oder Universal damals war, und hör mal zu, wir machen den jetzt, aus dem machen wir was so. Und dann sagen die, okay, wir machen einen Plattenvertrag für 2-3 Alben und der Künstler bekommt einen Vorschuss von, ich sage mal, 1 Million Dollar. So, mit dieser Million Dollar muss der Künstler selber die Aufnahmen herstellen und bezahlen. So, und dann wird am Ende abgerechnet, wie viel reingekommen ist. Wenn das Label nach 3 Jahren nur 500.000 Dollar verdient hat, der aber schon 1 Million bekommen hat, muss er 500.000 zurückbezahlen. Wenn das Label 2 Millionen verdient hat und dann kriegt er nachträglich noch Geld dazu, weil sie sagen, ja gut, 1 Million hast du ja schon, dir steht noch 1 Million zu, jetzt kriegst du noch was obendrauf. Also dieses System ist diese Falle, wo viele reinrennen, weil sie meinen, ja, ich habe jetzt einen Plattenvertrag, oh, ich habe einen Haufen Geld gekriegt von dem Label, aber das ist Vorschuss für spätere Erlöse. So, und mit diesem Vorschuss muss der Künstler alles selber finanzieren. Die sagen dann vielleicht, geh bitte in dieses Studio, weil das ist ein gutes, gute Produktion, wird am Ende gut sein, kostet aber dann 50.000 Euro die Produktion. Und dann macht er das, beauftragt die, sein Vorschuss ist dann abgeschmolzen, ist erstmal weg. Und muss dann hinterher, wird dieser Vorschuss mit den Erlösen nochmal verrechnet. Und das ist so eine Falle, wo ganz viele halt reingefallen sind oder geschädigt wurden. Oder was man dann in den Medien hört, wo die sagen, boah, ich muss Insolvenz anmelden, das Label hat mich kaputt gemacht. Ja, warum hat es ihn kaputt gemacht? Weil das Label halt am Ende es nicht geschafft hat, genug Erlöse zu erzeugen, die diese ganzen Kosten wieder decken. Und dann ist der Künstler am Ende der, der das bezahlt. Die Labels sind da meistens frei raus.
Gibt es denn noch irgendwie die Möglichkeit, wenn man Lieder hat, von denen man denkt, die sind gut für, also jetzt gerade im christlichen Bereich, die können echt eine Bereicherung sein für die Gemeinden, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, diese Lieder an Menschen weiterzugeben, ohne dass man selber in die Produktion gehen muss? Also
nicht, dass ich wüsste.
Also ich habe tatsächlich ein paar Lieder im Liederbuch gehabt. Jetzt vor kurzem beim CLV gab es ja das Glorify. Da waren 2 Lieder von mir mit dabei, die noch nicht mal produziert sind, waren zu dem Zeitpunkt.
So Fälle habe ich auch. Ich habe auch Song.
Ja, gar nicht mehr, dass man die Lieder irgendwie in die Gemeinden bringen kann, ohne dass man sie jetzt selber produziert, oder?
Ja, doch. Du, ja, genau.
Du willst diese Reichweite kriegen, das meine ich ja auch, aber das liegt ja.
Nee, es ist ganz schwierig, weil es halt so eine Fülle an Musik gibt, auch im christlichen Segment. Du könntest jetzt sagen, du schreibst das Chordsheet oder die Noten und stellst sie bei Songselect rein, aber dass es da jemand findet, ist halt auch wieder ein Zufall. Ja.
Oder dass man irgendwie sagt, ich meine, früher gab es Feiert Jesus, davon habe ich sehr gelebt, muss ich sagen, aber dass irgendwie, dass es vielleicht also so Reihen gibt, die irgendwie nach neuen Gemeindeliedern suchen oder singen ein Lied.
Genau, ist auch so, genau.
Genau. Dass man da irgendwie sagt, okay, ich habe hier dieses Lied und wenn das eben auf Anklang stößt, dass dann gesagt wird, okay, dann nehmen wir es auch auf, dann stehe ich vielleicht da irgendwo als Songwriterin, aber wer es aufnimmt, ist ja egal. Also dass es am Ende einfach die Gemeinden erreicht.
Ja, da, ganz böses Thema. Genau. Nee, also, da, also bei Sing Dein Lied ist es genau so. Ja. Wir haben mit Create haben wir 2 Kongresse schon gemacht. Und bei Create gab es einen Songwettbewerb jeweils. So, und jeweils haben 3 Lieder gewonnen. So, und diese 3 Lieder, jetzt bei Create 25, hat Günther Hensler das Geld in die Hand genommen, hat diese 3 Lieder produziert. Mhm. So, das heißt, die Aufnahmen gehören ihm. Die Songs gehören natürlich urheberrechtlich den Autoren, die sie geschrieben haben. Verlag ist Profil Medien, also das ist Sing Dein Lied. Sing Dein Lied ist die Marke von Profil Medien, so heißt der Verlag. Und Günther hat es alles bezahlt. Also da passiert es, wenn die Lieder gut sind, wenn die wirklich dann Herzen erreichen. Wir hatten ja eine Jury, wir hatten 300 Leute im Saal sitzen, die das bewertet haben. Und dann kriegst du ja auch ein Feedback und dann sagt ihr, oh, was ein tolles Lied und super. Und irgendwann bist du dann halt als Verlagsmensch davon überzeugt, ja komm, das wird gut, das ist ein gutes Lied, das kommt gut an. Und ich bin selber davon überzeugt und berührt und dann kommt so eine Entscheidung. Sowas kann dir passieren, also wenn dein Song so gut ist, dass er halt irgendjemand gut gefällt, der dann sagt, hey komm, den Song wollen wir unbedingt haben, den machen wir ins Feiert Jesus Liederbuch oder in die Sing Dein Liedreihe mit rein. Also das gibt es heute schon noch, aber es ist natürlich selten.
Ja. Und wenn man eine fertige EP hat, das nimmt ja auch keiner komplett. Also so nicht von der Aufnahme her, sondern meine Lieder sind ja zum Beispiel fertig geschrieben. Es sind 7, 8 Lieder zum Beispiel. Das wird ja keiner als Komplettpaket nehmen. So höchstens mal ein Lied, das wirklich richtig die Leute erreicht sozusagen. Ich sage jetzt mal von mir aus. Also wenn ich diese Konzeptidee habe, ein Album oder irgendwie was, also ich hätte die Konzeptidee, ein Album zu machen über das Wesen Gottes und Lieder, die verschiedene Wesensarten beschreiben, immer auf der Grundlage eines Bibeltextes. Und mit diesem Konzept irgendwo hinzugehen, das gibt es heute eigentlich nicht mehr. Ne? Das kann ich nur selber aufnehmen und vorschussmäßig irgendwo hingeben.
Es ist eine Variante. Du kannst selber das alles in die Hand nehmen, selber bezahlen, ja. Es gibt schon die Möglichkeit, also ich nenne mal jetzt ein Beispiel, Steffi Neumann, kenne ich halt, weil sie mit mir schon jahrelang arbeitet. So, und dann hat sie das zweite Album gemacht und hat gesagt, Steffi, ich würde dich gerne betreuen als Verlag. Sie war vorher bei einem anderen Verlag, wo wir uns noch nicht kannten, mit ihrem ersten Album. Als ich sie kennengelernt habe, hat sie das ja schon fertig gehabt. So, und dann habe ich gesagt, das zweite Album würde ich gerne machen mit dir. Okay, also war klar, ich bin von vornherein der Berater und habe dann mitgeholfen, die Songs fertig zu machen. Es hat jemand aufgenommen, aber ich hatte dann in dem Punkt noch Mitspracherecht zu sagen, hör mal zu, den Mix ist da noch nicht ideal. Da ist das eine Instrument zu laut, zu leise, die Stimme hört man nicht, die Gitarre ist zu laut, ändert es nochmal. So, und dann hat der Tontechniker das halt so lange angepasst, bis er sagt, ja okay, so ist es jetzt gut, so kann ich hinter dem Produkt auch stehen und habe mit ihr gemeinsam diese CD rausgebracht. Bezahlt hat die Steffi das selber, es ist also ihr Album, es gehört alles ihr, ich habe nur die Verlagsrechte und helfe ihr dann, das auf die Beine zu stellen. Also es gibt also x Varianten, wie das am Ende aussehen kann, was ganz schwer sein wird, dass du so eine Begeisterung auslöst, dass du einen Verlag findest, der sagt, hey, das ist so klasse, so gut, wir bezahlen das alles, wir investieren jetzt 5 oder 10.000 Euro in dich und deine Musik, weil wir so voll von überzeugt sind. Kann sein, ich kenne deine Sachen nicht, weiß ich nicht, aber das ist halt sehr selten. Und das machen die heute nur noch mit den großen Namen. So, also Beispiel, das kann man ja offen sagen, ein Albert Frey, ein Lothar Kosse, das sind zwei Namen, wo die Verlage genau wissen, die verkaufen wir. Die kriegen ihre Streams und die haben ihre Fans und das ist für uns sicheres Brot. So, und wenn wir da investieren, wenn wir da 10.000 Euro investieren, dann wissen wir, das kommt wieder rein. Bei Leuten, die eine Stufe drunter sind, im Bekanntheitsgrad und in der Ausbreitung, Bekanntheit, da wird es schon schwer. Da sagen die Verlage, weißt du was, wir betreuen dich gerne als Verlag, aber bezahl doch die Aufnahme bitte selber. So, dann ist es deine Aufnahme, wir sind nur Verlagshaus, wir nutzen unser Netzwerk und helfen dir in der Verbreitung, aber wir wollen kein Geld oder wir haben kein Geld, was wir investieren können in dich als Künstler und in das Produkt. Das ist fast so mittlerweile der normale Weg. Deswegen sind auch ganz viele bekannte Acts, machen Crowdfunding. Outbreak Band zum Beispiel, König und Priester, bei denen sieht man das in Social Media. Wir machen ein neues Album über Crowdfunding. Bitte bestellt vor. Ihr könnt uns buchen, als Konzert buchen, ein Grillen zu Hause im Garten, ein Event, Fan-Event, keine Ahnung. Also das sind ja schöne Ideen, finde ich ja cool und klasse. Aber das sind Wege, wie man halt sowas dann auf die Beine stellen kann. Weil es eben die großen Töpfe nicht... Wie warst du dabei, oder was?
Nee, ich habe auch mal ein Crowdfunding gemacht.
Ah, okay.
Ja, also...
Schön. Ja. Sehr gut. Ich konnte mich noch nicht überwinden, das zu machen.
Hätte ich auch mal schwer getan, aber irgendwann kommst du halt zu einem Punkt, wo wo du selber auch eigentlich gar keine CD mehr aufnehmen willst, auch als Beispiel. Bei mir ging es um eine CD-Produktion, weil ich gesagt habe, CD lohnt sich für mich nicht. Meine Hörer sind keine CD-Hörer.
Genau.
Und dann war aber der Wunsch nach einer CD da und dann habe ich irgendwann Crowdfunding gemacht, weil ich gesagt habe, ich kann das nicht bezahlen, die Produktion zu einer CD. Das geht einfach nicht. Und das ist halt einfach eine andere Generation von Leuten, die eine CD haben möchten.
Genau.
Und ich meine, es ist nicht das Geld reingekommen, es hat gereicht, um zu unterstützen einfach. Ja. Ich meine, das ist ja das, was uns, ich sage jetzt mal, den meisten christlichen Musikern, die jetzt nicht berühmt werden wollen, sondern einfach sagen, okay, wenn ich das wenigstens raushole, was ich jetzt habe, dann bin ich ja eigentlich schon glücklich. Ja. Da will ich ja gar nicht.
Ja.
Weil für mich war auch, kannst du ja auch gleich beantworten, für mich ist eigentlich so, als ich das ganze Ding verabschiedet, wo mir gesagt wurde, eigentlich kannst du nur noch mit Live-Auftritten und Konzerten, das ist eigentlich deine einzige Möglichkeit, damit auch wirklich Geld reinzuholen, nur über digitale Plattformen, und so mache ich es halt, weil ich einfach nicht die Zeit habe, auch wegen Job und Familie und Kinder. Für mich ist das Risiko, sag ich jetzt mal, zu hoch.
Ja.
Und ich weiß, wie du das siehst, aber mir wurde damals gedacht, wenn du nicht bereit bist, live aufzutreten und Werbung zu machen, ist auch nicht meine Art, in Gemeinden rumzufahren und zu sagen, hier kann ich bei euch spielen, das bin ich einfach, also es fällt mir übelst schwer.
Ja.
Ich freue mich, wenn jemand anruft oder eine Bibelschule, kannst du da was machen und das ist cool. Aber selber so Werbung, Eigenwerbung für mich, fällt mir als Mensch einfach schwer. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das so ist heutzutage, dann bin ich raus.
Ja. Nee, das ist so, du musst draußen präsent sein. Das ist ja der Grund, warum die ganzen bekannten Bands, und das ist ja was Schönes, dass man jetzt auf einmal einen Paul McCartney nochmal live erleben kann. Die müssen raus, die müssen live spielen. So, Toto ist unterwegs und macht Konzerte. Da habe ich vor 2 Jahren in Berlin, habe ich Toto gesehen. Mal wieder, ich habe die schon, keine Ahnung, 10-mal gesehen. Aber wo ich denke, wieso geben die sich das noch mit 70 Jahren? Die müssen. Ja, geht nicht anders. Oder wollen sie vielleicht auch, vielleicht haben sie es gar nicht mehr nötig, aber es ist halt auch schön. So. Und genau.
Das fordern die Verlage auch teilweise ein. Gabby zum Beispiel, da gibt es ja eine Plattform, wo man das hochladen kann. Da steht aber direkt voll schon so nach dem Motto, wenn du keine Konzerte gibst oder noch nicht gegeben hast, brauchst du gar nichts hochladen.
Du musst das angeben, die Anzahl der Konzerte und hin und her. Und das finde ich halt im christlichen Rahmen einfach auch aufgrund der Demut und so diese ganze Welt, die man hat, ist es halt einfach schwierig zu sagen, okay, weißt du was, ich schreibe jetzt die Gemeinde an und sage, hier kann ich kein Konzert spielen. Da tue ich mich auch einfach super schwierig.
Aber dafür sage ich jetzt mittlerweile, Radio ist für mich die beste Einnahmequelle, weil, also nicht der ERF zahlt mir ja nichts für die Lieder, aber ich kriege Geld von der GEMA, dass meine Songs im Radio laufen und dass meine Lieder bei Bibel TV laufen. So, dafür kriege ich von der GEMA eine Vergütung. Und das ist viel, viel, viel mehr als Digitalerlöse von Streaming.
Ja?
Ja, klar. Also das ist der Hammer, was das ist. Ist ein Vielfaches davon. So. Dafür müssen aber, du brauchst halt ein paar Songs. Also ich habe halt, keine Ahnung, vielleicht beim ERF 15 verschiedene Titel laufen, die auf meinen Verlag registriert sind. Vielleicht sind es auch 20 Lieder, ich weiß es nicht. Wo ich dann entweder selber geschrieben habe oder noch selber singen. Oder es sind halt Lieder wie zum Beispiel Steffi Neumann von ihrem Album. Dann bin ich halt nur Verlag. Und das ist so ein Mischmasch. So, das heißt, ich hab Erlöse als Autor von meinen eigenen Songs und habe Erlöse als Verlag von den Sachen, die ich im Verlag habe. So. Aber diese Erlöse von Radio Play sind ein Vielfaches vom Streaming. So, und deswegen ist es halt super interessant. Deswegen dieses Seminar. Wie kommt mein Lied ins Radio, um reich und berühmt zu werden? Nein, Spaß. Genau. Ja, genau. So.
Ja, aber wenn eine Produktion 6.000 Euro kostet von einem Album zum Beispiel, wie viel Streams im, wie oft muss dein Song im Radio gespielt werden, damit du die 6.000 Euro wieder draußen hast?
Da brauchst du schon 2-3 Jahre für. So, aber also
das ist schon immer noch ein Invest.
Ja, klar.
Kredit, den man sich selber gibt.
Es ist eine Mischberechnung. Wir haben ja jetzt entschieden, also es ist so, dass wir jetzt gerade aktuell die Band mal angenommen, hat ein neues Album produziert und der Peter Seider hat für mich ein Soloalbum produziert. Und wir bringen jetzt unsere 2 Alben in einem gemeinsamen Konzert. Demnächst bei 3 Events stellen wir die 2 Alben vor. Und wir haben uns jetzt entschieden, wir machen nochmal CDs. So, das heißt, es gibt 300 CDs von Mal angenommen und 300 CDs von meiner CD, weil es immer noch Menschen gibt, die CDs kaufen. Es ist so. Und vor allem bei den Live-Konzerten kaufen die Menschen eine CD. Warum? Wenn das ein schönes Event ist, heißt es so, wir sagen es immer so als geflügeltes Wort, Die Besucher wollen dieses schöne Event mit nach Hause nehmen. Und dann stehen sie am Ende am Tisch, haben sich gefreut, dass es ein schönes Konzert war, wollen den Musikern was Gutes tun. Und dann liegt halt ein Tisch mit Postkarte, mit einem Buch, mit einer CD, mit einer Tasse, mit einer keine Ahnung was. Und dann gucken die Leute, ach komm, das gefällt mir. Komm, das nehme ich jetzt noch mit. Dann nehme ich dieses Event schön mit nach Hause. Oder die sagen, meine Freundin wollte auch kommen, die war aber, konnte heute nicht. Dafür nehme ich ihr die CD mit und schenke ihr die CD. Oder Leute sind berührt und sagen, oh, da ist so ein schönes Lied drauf, das muss ich meiner Nachbarin geben. Die ist noch kein Christ. Und als Evangelisationsmittel, als Beispiel. Also da gibt es ja, die Menschen haben ja dann 1000 Ideen, was sie dann Gutes damit tun können. Und deswegen sagen wir, ich bin 58, also ich gehe auch auf die 60 zu, so wie der Lukas. Unsere Altersklasse hat eben noch diese Idee, ich will ein Album, ich will ein physisches Produkt, ich will vielleicht eine CD, die ich mir dann überspiele auf meinen Stick fürs Auto. Und viele haben halt wirklich noch CD-Player. Und es werden jetzt auch wieder CD-Player angeboten. Wenn man sich das mal betrachtet, in Social Media gibt es Anzeigen für Bluetooth-CD-Player, die man kaufen kann, weil man gemerkt hat, die Menschen haben ihre CDs nicht weggeworfen, die haben sie noch zu Hause, sie haben aber keine Abspielmöglichkeiten mehr, weil die Computerindustrie das CD-Laufwerk abgeschafft hat, weil die Autohersteller das CD-Laufwerk abgeschafft haben. Und es war, ich sag mal, eine organisierte Kriminalität gegen die CD. So, von Auto- und Computermenschen, die gesagt haben, CD schaffen wir ab, wir ändern das auf digital. So. Und das ist ein Riesennachteil.
Wie ist es denn dann, wenn ich jetzt eben noch nicht bei der GEMA gemeldet bin? Ne? Wir hatten das mal schon. Nehmen wir mal an, ERF hört sich mein Lied an, das ich schon abgeloadet habe. Und die sagen, ja, das wollen wir spielen. Und wenn ich jetzt noch nicht bei der GEMA gemeldet bin, wird das dann geparkt, sagst du, ne?
Ja,
wird das auch bei Suiza geparkt?
Ja.
Theoretisch? Also aber die kriegen diese Infos auch? Warum
das als Autorin auch nicht gemeldet ist, das gerade...
Nee, der ERF will keine Sachen spielen, die er nicht abrechnen kann. So, der ERF,
das war
meine Frage. Der ERF sagt, wir wollen, dass die Lieder zu einer Verwertungsgesellschaft gehören, Suiza, GEMA, sonst wie, dass ein Labelcode da ist, dass ein ISRC-Code da ist, dass das Lied registriert ist. Sie wollen nicht in die Bredouille kommen, dass jemand kommt und sagt, so ERF, du hast jetzt mein Lied 150 Mal gespielt im letzten Jahr, jetzt will ich von dir Geld. Dann sagt der ERF, Moment, was willst du von mir Geld? Ah ja, mein Lied ist nicht registriert bei der GEMA, also müssen wir persönlich abrechnen. So, das ist dann nämlich die Konsequenz davon, was du ja machen kannst. Du bist ja nicht gezwungen, in eine Verwertungsgesellschaft deine Songs zu geben, du kannst es ja auch selber verwalten.
So.
Ja, du kannst in ganz Deutschland in den Gemeinden rumfahren und sagen, ihr habt mein Lied gespielt, ich will eine Vergütung dafür haben, theoretisch.
Weil es um so geringe Beträge geht, ja. Frage ich mich halt, lohnt sich das schon? Gut, wir haben vorhin drüber gesprochen, ich könnte auch mich bei der Suiza anmelden, aber auch da muss ich diese 200 Franken oder was
ja. vor. Ja, so einmalige Aufnahmegebühr.
Ja, aber die müsste ich ja irgendwann überhaupt erstmal raus haben. Solange ich nicht mal weiß, ob ERF zum Beispiel meine Lieder spielen würde, weil du sagst ja auch, das ist die Haupteinnahmequelle, die man so hat.
Ja.
Wenn die nirgendwo gespielt werden und ich melde mich nur schon mal vorsorglich an, weil vielleicht möchten die ja meine Lieder spielen und am Ende tun die es nicht, dann sitze ich da auf meinem ausgegebenen Geld, weil ich gebe ja eh schon ohne Ende Geld aus für die Produktion. Und dann da auch noch, sozusagen. Also das ist im Moment die Stelle.
Ja, aber das ist so...
Arme Leute,
das hört sich ja fast schon so an wie dusch mich, aber mach mich nicht nass.
Nein, absolut nicht. Also ich frage mich einfach nur, weil ich gerade wirklich an diesem Wendepunkt stehe und ich die viele Sachen auch gar nicht verstehe, wie die funktionieren, frage ich mich, okay, was ist jetzt wirklich der nächste Schritt, den ich gehen muss? Das ist für mich so das Schwierige.
Gut, also wenn du es ja schon hochgeladen hast, kann ich gucken, ich habe Zugriff auf diesen Upload-Ordner und kann reinhören und könnte dir jetzt zum Beispiel eine Rückmeldung geben, wie meine Einschätzung ist. Heißt noch nicht, dass das die vom Tobias ist, der dann am Ende entscheidet, ob das Lied in die Rotation kommt oder nicht.
Alles so, gut.
Also,
nee, Tobias sagte auch, ich kann es hochladen, auch wenn ich noch keine GEMA-Nummer habe.
Das deswegen stimmt.
Deswegen habe ich gedacht, genau. Dass es vielleicht auch mit so einem Parken-System funktioniert, dass man das...
Das Hochladen bedeutet erstmal, dass es in der Redaktion landet, beim ERF. So, und dann schauen wir drauf und entscheiden danach, ist der Song geeignet, ja oder nein? So, und dann, wenn wir dann merken, der ist ja gar nicht registriert, der hat ja gar keine Nummer, dann ist das schon ein Ausschlusskriterium. So, oder wir finden das so genial, das Lied, dass wir sagen, hey, mal zu, meld's mal an, dass wir, das, wir würden den gern nehmen. Also das wäre dann auch, dann kannst du ja auch abwarten, wie die Reaktion der Redaktion ausfällt auf deinen Upload.
Ja, aber da kamen halt jetzt viele Sachen gleichzeitig. Einmal das ERF-Musikertreffen, aber auch, dass sich ein Verlag gemeldet hat, wo ich mich dann auch gefragt habe, okay, muss ich mich dann jetzt schon bei der GEMA anmelden für den Fall, dass dieses Konzept, das der Verlag als Idee hat, da durch die Verlagssitzung geht? Muss ich dann schon bei der GEMA gemeldet sein oder ist das so ein Fall, wo die das dann parken können? Weißt du, was ich meine?
Das
im Zweifel geht ihr doch Geld verloren, wenn sie nicht angemeldet ist, richtig?
Genau.
Im Zweifel verlierst du Geld, wenn du nicht angemeldet bist.
Ja, weil es halt nicht gespielt wird dann.
Genau, ja. Oder weil die GEMA es nirgendwo verrechnen kann,
ja.
Auch als Verlag dann nicht, richtig? Mhm.
Genau, wenn ich es jetzt als Verlag, wenn ich es als Verlag melde, dann wirst du als Autorin registriert bei der GEMA. Du kriegst eine ID-Nummer, was keine Mitgliedsnummer ist, muss man unterscheiden. Das ist eine ID, wo die wissen, okay, du bist die Tina mit der ID XY und auf dieser ID ist Geld geparkt von Erlösen. Das kannst du auch mal erst jahrelang ansammeln, kannst dann danach Mitglied werden und sagen, ich beanspruche jetzt bitte meine Erlöse aus den vergangenen Zeit von diesen Liedern. So, das
also
ist, das geht.
Beim Verlag geht es und beim Radio eher nicht. Sozusagen. Nur jetzt für mich, um das einmal zu
sagen. Ja, genau.
Okay.
Also beim Radio geht die Senden nur, wenn der Song bei der GEMA ist. So, das heißt, du könntest jetzt zu mir als Verlag kommen, ich nehme das Lied in Verlag, schick's zum ERF mit der GEMA-Nummer, weil ich ja das dann bei der GEMA melde. Und dann ist der Song richtig registriert, dass er auch gespielt werden kann. Ob du GEMA-Mitglied bist, ist dann erstmal uninteressant.
Aber
das ist egal.
Wenn ich einen Verlag habe,
genau. Ja, genau. Der Verlag übernimmt dann die Arbeit dieser ganzen Anmelderei. Deswegen auch meine Ausführungen vorher, Verlag und Label, warum braucht man das überhaupt? Das ist halt die professionelle, das professionelle Tun von dem ganzen Ding. Was du dir selber, kriegst du vielleicht auch irgendwo mal hin, aber es ist halt ein Riesenberg von Arbeit und Kram und Gedöns. Ich sag ja, Fliesen legen im Keller und dann ein Fliesengeschäft anmelden, deswegen macht keinen Sinn.
Nee, also ich habe mich nie gefragt, wofür braucht man das überhaupt? Ich finde es toll, dass es Verlage gibt. Ich hätte eher gedacht, dass die nicht so das Interesse daran haben, solche Lieder zu übernehmen, sage ich mal.
Der Verlag hat immer dann Interesse, wenn es gute Lieder sind. Wir haben kein Interesse an Liedern, die nicht funktionieren, die nicht schön sind, die nicht kreativ sind, die nicht neu sind. Das brauchen wir nicht, weil wir kriegen ganz viel auch Sachen geschickt, wo du einfach nur ablehnen kannst, weil halt jemand meint, er muss jetzt den 100. Song über Du bist der Herr singen oder Ich bete dich an oder Du bist heilig. So. Und in der Machart, wie es schon 50 andere Songs gibt. So, und dann musst du dem erklären, hör mal zu, nee, das Lied... Dieser Text, den gibt, den existiert schon 100 Mal. Die Melodie ist so ähnlich wie 50 andere Lieder. Und noch dazu ist die Präsentation nicht perfekt. Die Interpretation, die Stimme ist nicht super schön, nicht super herausragend. Es ist noch dazu nicht gut aufgenommen. Was soll man damit? So, das ist vergebene Liebesmühe, das ist verlorene Zeit, sich dann überhaupt groß damit auseinanderzusetzen, weil ich muss dann sagen, okay, ich muss dem, und es gibt wirklich Demo-Einreichungen, wo noch nicht mal die Gitarre gestimmt ist. So, soll ich dann als Label erstmal dem sagen, wie er seine Gitarre stimmen muss, wie er singt, was für eine Haltung er braucht, damit die Stimme richtig rauskommt? Nee, ich bin kein Gesangslehrer, ich bin kein Gitarrenlehrer, ich bin auch keiner, der erklärt, wie man mit seinem Instrument erstmal umgeht. Das ist die falsche Adresse. So. Und also das heißt, wir wollen als Verlage Dinge, die möglichst perfekt sind und die gut sind. So, und das ist halt schwer zu finden auch. Und es gibt immer wieder, ich nenne jetzt nochmal das Beispiel Sam Samba. Der Sam ist ein herausragendes Talent. Und das ist einfach so, das ist eine Perle in dem ganzen christlichen Musiker, in der ganzen christlichen Musikerbubble, wo ich sage, keiner ist so kreativ wie der Sam Samba. Und du musst ja halt seine Lieder mal anhören und dann merkst du, was damit gemeint ist, weil er einfach Ideen hat, der sprüht vor Ideen, der schreibt auch nachts um 12 noch ein Lied, wo er dann aufsteht, weil er das Lied nicht aus dem Kopf kriegt. Und es ist einfach der Hammer. So, aber sowas ist dann für uns als Verlag ein Geschenk, zu sagen, mit so jemand will ich zusammenarbeiten. Kreativ ohne Ende, tolle Ideen, schöne Stimme, super Songs, ideal. So.
Ja,
Und da muss ich auch nicht viel machen. Dem muss ich nicht erklären, wie der Song geschrieben wird. Dem muss ich auch nicht erklären, wie er singen soll. Der bringt schon ein Demo bei, wo das Demo schon fast klingt wie eine fertige Produktion. So. Und das ist dann halt auch da. Das ist halt ein ganz anderer Standard, ein ganz anderes Level. Und ich muss nicht von vorne anfangen, erstmal sagen, ja, immer zu, ist ja alles schön und gut, aber da fehlen halt ganz oft die Basics. Was haben wir, ich weiß gar nicht, wo wir mit der Zeit liegen. Ah, sind wir fertig schon, okay. Noch, gibt es noch eine Frage irgendwo, die jetzt nicht...
Die GEMA-Anmeldung einmal pro Jahr zahlen oder einmalig?
Nee, bei GEMA einmal pro Jahr 50 Euro als Autor. Bei der Swisa ist es nur eine einmalige Aufnahmegebühr von 200 Franken. Einmal zahlen und immer Mitglied sein. Genau. Also wenn, wie gesagt, es ist zu empfehlen, wer noch kein GEMA-Mitglied ist und will in eine Verwertungsgesellschaft, dann lieber zur Swisa, weil am Ende die Erlöse bei der Swisa höher sind als bei der GEMA. Es ist einfach so, weil die ein faireres Abrechnungssystem haben und nicht so viel für sich selber behalten.